die Lust auf Fleisch oder die Lust auf Fisch, die ist irgendwie bei Menschen unstillbar. Und da braucht es natürlich nicht irgendwelche Kompromisse. Warum soll ich ein Tier töten, wenn ich das Tier auch in irgendeiner Weise ohne Tierleid essen kann? Die Technologie wird kommen, hundertprozentig.
Der Utopia-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Changemaker-Folge. Ich bin Martin Tierlich, Chefredakteur bei Utopia. Fisch gehört für viele ganz selbstverständlich auf den Teller, aber unser Umgang mit den Meeren hat längst Grenzen erreicht. Überfischung, zerstörte Ökosysteme, Tierleid. Und die große Frage dabei ist, können wir weiter Fisch essen, ohne die Meere weiter auszubeuten? Weitergedacht, kann Technologie einen Fisch schaffen, der schmeckt und gleichzeitig nachhaltiger ist? Das klingt etwas nach Science Fiction, aber genau daran arbeitet mein heutiger Gast. Cornelius Lahme ist Marketing- und Kommunikationsleiter von Blue Seafood, einem Unternehmen, das kultivierte Fischprodukte entwickelt. Also Fisch, der nicht aus dem Meer kommt, sondern aus Zellkulturen. Hi Cornelius, schön, dass wir sprechen.
Ja, Martin, vielen Dank für die Einladung.
Wusstest du, dass Moore eine der größten natürlichen Klimaschützer unseres Planeten sind? Zum Schutz der Moore gibt es in den Turmbaumärkten sowie bei Rewe und Penny ausschließlich torffreie Erden mit Torfersatzstoffen aus nachwachsenden Quellen wie zum Beispiel Kompost, Rindenhumus, Holzspänen und Kokosfasern. Gut für deine Pflanzen und zugleich gut fürs Klima. Denn durch Torfverzicht schützen wir die Hochmoore, die durch den Mensch trockengelegt werden, um Torf zum Beispiel für Blumenerde abzubauen. Achte beim Erdenkauf also auf torffreie Alternativen und leiste so einen Beitrag zum Erhalt dieser einzigartigen Lebensräume. Hilfreiche Infos und Tipps zum torffreien Gärtnern wie dem richtigen Gießen und Düngen gibt's auf tom.de. Den passenden Link findest du in den Shownotes.
Cornelius, bevor wir ins Detail eintauchen, habe ich eine Frage, die ich jedem meiner Gäste anfangs stelle. Und zwar, welche positive Headline zu deinem Thema würdest du aktuell gerne lesen?
Ja, das ist eine nicht so ganz trivial zu beantwortende Frage, aber eigentlich die liebste Nachricht oder positive Meldung in unserem Zusammenhang wäre, zellbasierte Lebensmittel erreichen oder bekommen Zulassung in der Europäischen Union.
Da sind wir schon tief im Politischen, da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ich bin auch gespannt, was du dazu ausführst. Aber kannst du uns noch mal greifbar machen, was das Problem für die Zukunft unseres Essens bedeutet? Also es geht ja nicht darum, dass irgendwie Lachs teurer wird, sondern es geht ja eher darum, sprechen wir davon, dass womöglich Fisch komplett, so wie wir ihn kennen, von unseren Tellern verschwinden müsste? Oder sind wir da irgendwo dazwischen?
Ja, vermutlich irgendwie ein bisschen dazwischen. Also grundsätzlich muss man ja erstmal mehrere Sachen in irgendeiner Weise als Basis sich, sage ich jetzt mal, auf den Teller packen. Und zwar erstmal A, haben wir momentan 8 Milliarden Menschen, die Weltbevölkerung steigt. Gibt Zahlen, dass es in den nächsten oder bis 2050 auf 10 Milliarden Menschen anwächst, und dann ist natürlich die Herausforderung, diese Menschen auch zu ernähren. Gleichzeitig kann man oder ist zu sehen, dass mit wachsendem Wohlstand und trotz der ganzen Krisen und Kriege ist es in der Regel so, dass momentan der Wohlstand der Welt wächst, auch der Konsum von tierischen Proteinen steigt.
Ja.
Nichtsdestotrotz leben wir natürlich in einer Welt, die wir jetzt nicht in irgendeiner Weise erweitern können. Das heißt, wir müssen mit dem umgehen, was wir jetzt hier momentan auf dem Planeten haben. Und wenn wir jetzt uns die tierischen Proteine angucken, dann haben wir zum einen Landtiere natürlich, die können wir, sag ich jetzt mal, farmen. Also da können wir natürlich in der Regel mit Ställen und so weiter das bei Hühnchen, Rindern oder auch Schafen oder Schweinen in irgendeiner Weise anbauen. Bei Fisch sieht das bei vielen Spezies anders aus. Klar, Forelle kann ich auch im Teich in irgendeiner Weise anbauen, sage ich jetzt mal. Also dort wachsen lassen oder natürlich auch Aquakulturen offshore. Also das ist gerade bei dem, was du angesprochen hast, mit Lachsen möglich. Aber vieles von dem, was auf dem Teller landet, ist natürlich industriell gefangener Fisch, also im offenen Meer. Und am Ende haben wir hier Probleme, die wir so bei Landtieren direkt nicht haben. Also zum einen haben wir nicht die direkte Kontrolle über das, was wir fangen. Also wir können natürlich nicht in irgendeiner Weise das so vergleichen mit dem, was wir hier an Land in irgendeiner Weise machen. Gleichzeitig töten wir natürlich oder haben wir durch Beifangen Unmengen von, also es geht in die Billionen Lebewesen, die wir auch gar nicht nutzen. Also die
quasi Billionen, sagst du, das sind wirklich so krasse Zahlen, wenn man die liest, ne?
Ja, also das sind ja Lebewesen, Kleinstlebewesen, und wir wissen ja gar nicht, was in den Netzen in irgendeiner Weise immer drin bleibt oder was dabei auch in irgendeiner Weise umkommt. Gleichzeitig zerstören natürlich auch diese Grundnetzschleppfische, Schlepp Netze, so rum, die zerstören natürlich auch die Meeresböden. Und auch Aquakulturen sind nicht in irgendeiner Weise der Heilsbringer. Das sieht man an so bekannten Problemen wie der Lachslaus oder auch durch die Erderwärmung oder auch dann durch die Erwärmung der Ozeane hat man natürlich auch schon da Probleme, dann da die Fische anzubauen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir verzichten auf tierische Proteine. Das kann nur die Lösung sein. Nur die Debatten kennen wir ja. Dass Menschen in den, aktiv, sag ich jetzt mal, auf den Teller einzugreifen, das will niemand, auch nachvollziehbar, dass das niemand möchte. Und dementsprechend irgendwie die Lust auf Fleisch oder die Lust auf Fisch, die ist irgendwie bei Menschen unstillbar. Und da braucht es natürlich nicht irgendwelche Kompromisse oder beziehungsweise mit pflanzlichen, ich nenne das jetzt mal vielleicht ein bisschen negativ geframed, aber soll es gar nicht klingen, pflanzliche Kompromisse, sondern viele wollen wirklich das echte Tier und die echten tierischen Proteine. Und da sind wir natürlich mit planetaren Grenzen in irgendeiner Weise auf andere Lösungen angewiesen.
Da hake ich gern nochmal ein und würde präzisieren, es gibt natürlich auch viele Leute, die das vorleben, dass alles möglich ist, ne, ohne tierische Proteine. Leute, die sich vegan ernähren oder die Leute, die zumindest sich vegetarisch ernähren. Und das Wörtchen vegetarisch meinte ich jetzt gar nicht negativ konnotiert. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst, und lass uns doch nochmal in der Problemfindung einen weiteren Aspekt mit reinnehmen. Wir waren jetzt bei der ökologischen Frage, wir haben ja auch eine gesundheitliche Frage. Fisch ist gesund, ich glaube, das beginnt vielleicht so ein bisschen zu bröckeln, bisschen weniger als bei Fleisch. Trotzdem ist es so, gleichzeitig lesen wir von Mikroplastik, wir lesen von Schwermetallen, wir lesen vom massiven Einsatz von Antibiotika in Aquakulturen. Wenn wir das zusammenbringen, wie ehrlich ist denn das Gesundheitsversprechen, Fisch ist gesund heute noch?
Ja, also wir akzeptieren natürlich zum Beispiel bei wildgefangenem Fisch Dinge, die wir in der Nahrungskette bei Tieren, die wir quasi am Land farmen, quasi nicht akzeptieren würden. Ne? Da wollen wir die komplette Kontrolle über die Ernährung oder über das Futter der Tiere haben. Und bei Fisch haben wir die ja gar nicht, also zumindest bei wildgefangenem Fisch gar nicht. Da wissen wir wirklich nicht, was drin ist. Und du hast ja gerade schon gesagt, das Stichwort Mikroplastik, das ist mittlerweile ein derart großes Problem und das kann man natürlich in der Form letztendlich nicht in irgendeiner Weise rausrechnen, sage ich jetzt mal. Also damit muss man fast schon leben. Und wir nehmen halt durch Fischkonsum natürlich dementsprechend auch Mikroplastik auf. Kurz gesagt, wir haben einfach gar keine richtige direkte Kontrolle und bei Aquafarming, das haben wir vielleicht, aber da haben wir wirklich Probleme, die sich jetzt zeigen. Da braucht man mir nur diese Bilder von zum Beispiel der Lachslaus oder sowas sich angucken. Das sind teilweise wirklich ekelhafte Bilder, die man natürlich da durch diese intensive Bewirtschaftung oder dieses intensive Anbauen von Fischen in Offshore-Gewässern dann hat. Vor allen Dingen haben wir ja auch mit Überfischung zu tun. Also wir haben teilweise in der Nord- und Ostsee, kann man sich das ja auch direkt schon angucken, dermaßen krass überfischte Fischbestände, da leiden alle drunter, da leiden die Fischer selbst drunter und da leiden natürlich dann am Schluss hinter die Tiere und die Umwelt drunter und teilweise sind bestimmte Spezies schon überfischt oder nahezu überfischt. Da gibt es unterschiedliche Statistiken, eine, die ich jetzt gerade mal habe, spricht von 90% der Überfischung, aber wie gesagt, je nachdem, wo man reinguckt, findet man andere Zahlen, aber wir haben auf jeden Fall hier enorme Herausforderung.
Ich würde noch gern, bevor wir auf eure Lösung kommen, zu einem dritten Aspekt letztlich des Problems kommen, und zwar zum Thema Tierleid. Wir hatten ja schon ganz kurz angedeutet, Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, ich würde mal behaupten, Tierleid ist meistens der Grund oder mit der wichtigste Grund, warum die das tun. In Bezug auf Fisch ist ja Folgendes spannend. Anders jetzt als bei den Säugetieren, wo wir irgendwie kommunikativ näher dran sind, wo wir vielleicht mehr empathisch sein können als mit Fisch. Zumindest geht das vielen Menschen so. Ja, da ist schon eine Differenz, ne?
Absolut.
Wie nimmst denn du das wahr? Führt diese Differenz, führt dieses, wir sind nicht so nah an dem Tier, schaffen das aufgrund unserer Sinne und unserer Wahrnehmung, uns nicht so gut mit diesem zu verbinden? Ist das auch mit Voraussetzung dafür, dass wir mit Fischen, ich sag's mal plump, radikaler umgehen als mit anderen Tieren? Und Klammer auf, mir ist vollkommen klar, dass wir nicht gerade nett sind zu den anderen großen Lebewesen, den Säugetieren in unseren Tieranlagen?
Ja, also mit Sicherheit. Also man, ich meine, fragt man 100 Leute, kriegt man natürlich 100 verschiedene Einschätzungen, aber man braucht sich ja nur, keine Ahnung, man geht zu Ost- oder Nordsee und dann kommt da so pittoreske und Fischtrawler reingefahren und hat dann irgendwie in seinem Netz 1000 tote Tiere. Da zückt der normale Mensch in der Regel, der da gerade Urlaub macht, eigentlich sein Handy und macht ein Foto, weil man es irgendwie schön findet. Also in dieser Szenerie halt, das ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Würde man jetzt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, 1000 tote Schweine auf einen Haufen sehen, dann würde man das natürlich irgendwie
machen. Ja, starkes Bild.
Und ich glaube, dementsprechend hat man wahrscheinlich zu Fischen, die können auch nicht sprechen oder die geben auch wenig Geräusche von sich, wahrscheinlich grundsätzlich einfach eine andere Beziehung als jetzt zu Tieren, die in irgendeiner Weise einem auf dem Land auch häufiger begegnen.
Ja.
Das ist jetzt aber auch nur so ein bisschen so eine gefühlte Situation oder gefühltes, ja, gefühlter Eindruck. Es wird wahrscheinlich auch Menschen geben, die das ein bisschen anders sehen, aber ich würde mal sagen, weitestgehend ist das so verbreitet.
Ja, da stimme ich dir komplett zu. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut umrissen, was das Problem ist. Lass uns jetzt mal auf eure Lösung gucken. Die ist für viele ja absolutes Neuland. Ich würde sagen, zumindest für die breite Öffentlichkeit. Nimm uns gerne mal mit in deine Welt. Was macht ihr denn genau?
Ja, also hier in dem Podcast habe ich ja zum Glück die Möglichkeit, das vielleicht ein bisschen intensiver zu erzählen. Also, dass man Zellen, also alle Lebewesen bestehen aus irgendwelchen Zellen, ob das jetzt irgendwie der Baum ist oder wir Menschen oder alle Tiere in irgendeiner Form, setzen sich aus Zellen zusammen und dass man diese Zellen außerhalb dieses Körpers, also außerhalb der Pflanze, des Baumes, des Menschen oder des Fisches in irgendeiner Weise wachsen lässt, das ist eigentlich im Kern die Idee und das funktioniert auch schon seit, ich sage jetzt mal, seit den 60er Jahren. Also
so lange schon, das war mir
ja
gar
also
nicht klar.
Das wird im Pharmabereich oder bei der Vakzinherstellung auch schon eingesetzt. Also das ist eine ausgereifte Sache, dass man in irgendeiner Form Zellen jenseits des Körpers in irgendeiner Form wachsen lässt. Und dementsprechend hat sich auch da schon eine große Industrie entwickelt. Die haben nur eine andere Fokussierung. Also die haben letztendlich am Schluss nicht die Idee, daraus Lebensmittel und ich kann vielleicht auch gleich nochmal was, man kann auch noch andere Sachen da in der Form machen, auf den Markt gehen wir unter anderem auch und alles, was wir machen, funktioniert auch schon. Dass man das im Lebensmittelbereich einsetzt, da kann man vielleicht einfach, der große Durchbruch oder der große Aha-Moment war 2013, also vor jetzt 12,5 Jahren im August, da hat Mark Post, letztendlich so ein Pionier in dem Gebiet, hat, vielleicht erinnert sich der ein oder die andere Hörerin oder Hörer hier, mal so ein Burger-Patty vorgestellt aus Rinderzellen. Das ging damals wirklich durch die Weltpresse, das teuerste Burger-Patty. Und dann hat man irgendwelche Zahlen damit verquickt, irgendwie $300,000 oder sowas. Also ich meine, das ist alles ein bisschen gebullshittet, weil das kann man eh nicht konkret benennen oder beziffern, die Zahl. Und nachdem dieses Burger-Patty quasi vorgestellt wurde, hat sich eigentlich erst eine Startup-Szene in diesem Bereich zellbasierter, ich nenne es jetzt mal zellbasierter Lebensmittel, entwickelt. Also, dass man Zellen wachsen lässt außerhalb vom Tierkörper, um damit Lebensmittel zu erzeugen, kam quasi erst mit diesem Marketing-Coup, sage ich jetzt mal. Und da hat sich in den letzten 12 Jahren auch enorm viel entwickelt. Also es wurden sehr, sehr viele Startups gegründet. Es war mal so ein Hoch von 170, 180 Startups weltweit, die sich mit unterschiedlichen Zellen beschäftigt haben, mit Hühnchenzellen, mit Rinderzellen, mit Schweinezellen oder auch interessanten Zellen wie Wachtel zum Beispiel. Und es gab auch, und wir sind letztendlich nach Fraunhofer-Ausgründung, es gibt oder gab auch natürlich schon vorher Forschungsbereiche, die sich mit Zellen von Fischen beschäftigt haben. Im Konkreten, weil man Fische immer so allgemein verwendet. Wir machen das jetzt zum Beispiel mit Lachszellen und Regenbogenforelle. Wir haben auch Karpfenzellen und vielleicht, damit ich mal einmal die Technologie, damit das jeder so versteht.
Ja, gerne, also, gerne.
Also es gibt eigentlich vielleicht vereinfacht gesagt so 5 Abteilungen bei uns, in der Unternehmung oder in 5 Bereiche kann man das einteilen. Also man braucht natürlich am Anfang erstmal eine Zelle. Das heißt, wir arbeiten, am Anfang steht natürlich als Ausgangslage das Tier, also jetzt zum Beispiel in dem konkreten Fall, sagen wir mal, der Lachs. Und dann sucht man in dem Gewebe nach adulten Stammzellen. Das sind keine embryonalen Stammzellen. Das ist so, wenn du, Martin, wenn du dich irgendwo verletzt, hat deine Haut oder dein Gewebe im Arm oder wo auch immer die Möglichkeit, dann das natürlich nachzubauen und dann diese Verletzung auszuheilen. Das heißt, in deinem Körper sind Zellen, die können sich, wenn man die richtig ansteuert, dann in dieser Haut verwandeln, nenne ich es jetzt einfach mal ganz salopp formuliert. Und nach diesen Zellen suchen wir, um gute Zelllinien anzulegen. Also nicht jede Zelle ist gleich cool und gleich gut und jede Zelle macht das sofort, was man in irgendeiner Weise von ihr will. Und zwar, dass sie sich teilt, um zu wachsen, sondern wir brauchen coole und gute Zellen. Und am möglichst teilen die sich natürlich, oder je schneller die sich teilen, umso besser. Das heißt, in diesem Bereich kann man sich definitiv immer wieder verbessern und man kann immer bessere Zellen finden. Das ist so ein bisschen so, als wenn wir irgendwie 100 Meter laufen. Gibt es welche, die laufen richtig schnell 100 Meter und es gibt Leute von uns Menschen, die laufen nicht so schnell 100 Meter und wir suchen natürlich nach dem Usain Bolt-Zellen, sage ich jetzt mal. Okay. Und diese Zellanlage oder dieses Anlegen von Zellen oder gute Finden, das dauert wirklich lange und das die machen auch nicht sofort immer das, was man von ihnen will. Und vielleicht, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das ist alles, also wir suchen nach Zellen, die quasi immortal sind, also von Natur aus. Und das gibt es bei Fischen. Also immortal heißt, dass sie unsterblich sind. Also die können quasi sich teilen, ohne Qualitätsverlust.
Okay.
Das heißt, wir brauchen keine Gentechnik, die wir bei uns einsetzen müssten. Wir haben einfach quasi so ein, sag ich jetzt mal, so ein Pool, den wir eigentlich, wenn man so will, wie so eine Bank nutzen können. Und das gilt es jetzt teilen zu lassen.
Man hat ja dann ganz schnell das Bild im Kopf bei deinen Ausführungen jetzt, ah ja, da ist dann irgendwie so ein Reagenzglas und dann wächst vielleicht da irgendwie ein Fisch. Ich mache es jetzt absichtlich naiv, aber genau so ist es ja nicht, ne?
Nee, also diese Bilder, die man bei Google oder sowas findet, wenn man da und auch diese Begrifflichkeiten, dieses gesamte Framing ist natürlich immer sehr schwierig. Ich will es eigentlich ungern wiederholen, aber wenn man bei Google zum Beispiel Laborfisch, also solche Begriffe mag ich ja gar nicht, oder im Englischen gibt es zum Beispiel solche Begriffe wie Clean Meat oder In Vitro oder sowas. Am Ende haben Menschen da Bilder im Kopf und dann werden die natürlich auch durchaus manchmal bedient. Bei Google erscheint dann zum Beispiel so ein Steak in so einer Petrischale. So funktioniert das nicht. Wir lassen momentan nur, sag ich jetzt mal, einzelne Zellen wachsen. Also, dass man irgendwann mal ein Gewebe wachsen lassen kann, das ist nicht ausgeschlossen und da gibt es auch Ansätze, aber das ist jetzt gar nicht unsere Kernidee. Also, wir wollen momentan diese Zellen, die wir jetzt quasi in unserem ersten Team, diesem Zelllinienteam, nenne ich es jetzt einfach mal, angelegt und gefunden haben, die wir quasi wie so eine Bank fahren, die wollen wir einfach vermehren.
Ja.
Und dazu braucht es, und das ist das zweite Team quasi oder die zweite Herausforderung, einfach erstmal, und das ist auch einer der Kostentreiber, weil alles, was wir machen, kommt, was ich eben schon sagte, aus dem Pharma-Bereich. Es hat halt dementsprechend alles Laborpreise. Wir brauchen ein Nährmedium, in dem die Zellen leben. Also wenn du gleich zum Beispiel jetzt was essen möchtest oder was essen gehst oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer essen gehen, dann ist das alles lecker und dann ist das alles klasse, aber eigentlich versorgen wir mit dem Essen nur unsere Zellen. Natürlich vor allen Dingen mit Energie.
Das ist jetzt nüchtern. Das ist ja nüchtern.
Sehr nüchtern. Es soll natürlich uns schmecken, aber am Ende vor allen Dingen Zucker, aber natürlich alle Sachen, Vitamine.
Das ist der naturwissenschaftliche Blick, so ist er.
Ja, genau. Also müssen diese Zellen, die müssen irgendwie versorgt werden. Also das zweite Team kümmert sich um das Nährmedium. Und da, jetzt haben wir hier ja die Zeit, vielleicht einen Vorwurf, ich will den nämlich sofort rausbauen.
Ja,
es ist immer so, immer von Leuten, die gegen diese Technologie sind oder in irgendeiner Weise da so ein bisschen rumhaten und rumbullshitten. Es gibt halt Produkte oder Sachen, die kommen ursprünglich aus diesem Pharmabereich, da wird das ja eingesetzt, zum Beispiel FBS, also so ein fötales Kälberserum, was in diesem Nährmedium quasi eingesetzt wird, wo die Zellen drin leben. Das ist unter sehr fragwürdigen Bedingungen hergestellt, das ist ein gängiges Labormittel. Das ist natürlich in diesem Bereich quasi nicht hilfreich. Und zwar dieses fötale Kälberserum, das ist zum einen ethisch, wird das unkorrekt hergestellt, weil dabei quasi der Fötus getötet wird. Also die Mutterkuh vom Rind versorgt halt mit diesem Serum quasi den ungeborenen Fötus. Und in diesem Serum sind quasi alle Sachen drin, die dieser Fötus braucht, um zu wachsen. Und dementsprechend ist es eigentlich so eine Art Wunderstoff. Das kann man mal sagen. Und interessanterweise, obwohl wir hier über ein Säugetier reden, bei dem Rind wachsen in diesem fötalen Kälberserum auch Fischzellen. Allerdings natürlich nicht effizient. Und zusätzlich ist es schweineteuer. Also es ist ethisch fragwürdig, es ist nicht effizient und es ist schweineteuer. Und dementsprechend ist das natürlich, muss es aus diesem Nährmedium, was ich gerade sagte, was wir entwickeln wollen, raus. Und wir können das auch schon wir können Zellen ohne FBS wachsen lassen. Allerdings muss man es trotzdem sagen, es wird in der Forschung immer noch eingesetzt, aber das ist natürlich dieser Forschung dann das vorzuwerfen.
Ich verstehe, ihr seid quasi auf dem Weg, wie das so oft ist. Und das Argument ist besonders für Leute, die sich bezüglich Tierleid, vegetarisch oder vegan ernähren, natürlich ein sehr starkes Argument. Moment mal, jetzt gerade arbeitet ihr noch so mit dieser kritischen Lösung, die du beschrieben hast. Aber ihr seid dabei, die bessere Lösung zu entwickeln.
Ich nenne das nur, weil sich das immer irgendwie sofort fortführt. Und das ist natürlich, wenn man sich damit nicht beschäftigt, natürlich so sofort so ein Totschlagargument. Aber das ist uns natürlich in der Form erstmal A bewusst und B muss man sagen, da steckt halt einer der größten Forschungsaktivitäten von uns und auch den anderen Startups drin, ein Nährmedium anzubieten oder zu produzieren, was natürlich am Schluss möglichst günstig und möglichst ethisch korrekt ist. Und die Voraussetzungen dafür, die sind natürlich maximal gut. Also ich meine, am Ende ist es halt so, das, was der Lachs frisst, das soll natürlich in irgendeiner Weise auch in diesem Nährmedium für die Zellen drin sein, weil am Ende ist es nichts anderes. Trotzdem ist es nicht so einfach, da in dem Bereich was extrem Günstiges und Effizientes herzustellen. Aber die Preise, und nur um da mal vielleicht auch für die Hörer mal so eine Dimension zu nennen, Mosamit, die Firma, die sich quasi nach diesem ersten Burger Patty von Mark Post, von dem Ideengeber quasi gegründet hat, die hatte letztens noch verkündet, dass sie seit diesem ersten Burger Patty die Kosten für dieses Nährmedium um über 99,9% gesenkt haben. Mhm. Also das heißt, in den 12 Jahren ist schon enorm viel passiert. Und diese Entwicklung, die ist gigantisch. Das kann man vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit der industriellen Entwicklung oder mit der Kostenentwicklung bei PV, also bei Solarmodulen. Also in den 80ern war alles
extrem
teuer.
Das ist ein spannender Punkt, ja.
Hat alles funktioniert in den 80ern. Jeder Taschenrechner hatte eine kleine Solarzelle. Aber es war schweineteuer, AKWs oder Kohlekraftwerke zu ersetzen. Und seitdem ist halt so viel passiert. Die Technologie ist natürlich auch besser geworden, aber im Kern ist die Idee immer noch die gleiche. Aber vor allen Dingen ist die Skalierung enorm gewachsen und die Kosten sind zurückgegangen.
Ich würde diesen Punkt sogar noch mal eine Ebene höher heben. Und zwar, ich bemerke das auch sehr oft, dass Menschen, insbesondere wenn sie sehr idealistisch in den Tag gehen, Schwierigkeiten damit haben, Transformationen mitzugehen und eben diese Schritte, die Transformation braucht, wie du das jetzt eben auch ausführlich beschrieben hast. Ich habe auch totales Verständnis dafür. Ich plädiere allerdings auch gern dafür, den Sachen mehr Zeit zu geben und nach einem menschlichen Maßstab brauchen die, nach dem Maßstab eines menschlichen Lebens, brauchen die Dinge leider immer ein bisschen mehr Zeit, als dass man sagen könnte, hey, jetzt geht's aber so richtig voran. Ich musste das auch erst lernen, aber wenn man das mal drin hat, dann hat man so ein bisschen mehr Geduld, auch bei den Themen, wo man das Gefühl hat, oh, eigentlich ist es hier 5:12 und da auch und da ist es schon 3:12. Ein bisschen Geduld brauchen wir alle.
Warst du denn jetzt? Ja, das passt eigentlich super auch zu dem dritten Punkt. Also, wir haben ja jetzt die
Gute
Zellen.
Gute Überleitung.
Ja, wir haben jetzt die Zellen, wir haben das Nährmedium. Und jetzt brauchen wir natürlich letztendlich am Schluss eine Möglichkeit, diese Zellen wachsen zu lassen. Und normalerweise, da muss man jetzt dazu sagen, Zellen, die wachsen halt eigentlich in der Regel nur immer an irgendwelchen Sachen dran. Also die müssen sich irgendwo immer dran heften und die kommen nicht alleine auf die Idee, in die dritte Dimension zu gehen. Das heißt, hier habe ich eine Petrischale mit unserer Zelle drin und diesem Nährmedium, also ihrem Fressen quasi, sage ich jetzt mal. Dann besiedelt die irgendwann den gesamten Boden dieser Petrischale. Aber eine Zelle ist sehr dünn und das, was man dann ernten kann an tierischer Zellmasse, das ist recht wenig. Mhm. Dementsprechend muss man in die dritte Dimension. Also das, was wir, unser Körper ist ja auch dreidimensional gebaut und besteht in irgendeiner Weise ja komplett aus Zellen und dementsprechend irgendwo heften die überall dran. Sowas Ähnliches wollen wir natürlich jetzt auch machen, beziehungsweise machen wir das in sogenannten Bioreaktoren. Und das Wort Reaktor, das klingt im Deutschen immer sofort irgendwie mit Atomen in irgendeiner Weise verbunden und klingt vielleicht auch nicht so ganz fancy, deswegen kann man auch von Fermentern sprechen, aber am Ende simulieren wir eigentlich nur die Umgebung in diesen Bioreaktoren wie bei uns im zum Beispiel bei uns im Körper oder in dem Fall im Fischkörper. Mhm. Und also Temperatur, pH-Wert, wir können in diesen Bioreaktoren letztendlich alles in irgendeiner Weise steuern. Und am Ende muss man sich das so vorstellen, wir haben da ein Gefäß, da ist quasi das Nährmedium drin und dann leben in diesem Nährmedium die Zellen. Und uns ist es gelungen, dass die Zellen quasi dann durch, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen marketingmäßig Training, dass die freiwillig dann in irgendeiner Weise Aggregate bilden. Also quasi kleine Kugeln, wo die Zellen zusammenwachsen. Die Herausforderung ist allerdings jetzt, im Gegensatz zu unserem Körper, wo wir halt Arterien, Blutgefäße und sowas haben und quasi meine Zellen in meinem Fuß quasi darüber versorgt werden mit Nährstoffen, haben wir das natürlich jetzt nicht. Wir lassen ja keine Arterien und Blutgefäße wachsen, sondern haben nur die Zellen. Das heißt, diese Zellen müssen immer in irgendeiner Weise natürlich einen Kontakt zum Nährmedium haben. Sonst sterben sie ab, weil sie ja sonst nicht mehr versorgt werden. Das heißt, diese Aggregate, die in diesem Bioreaktor, ich nenne es jetzt mal schwimmen, können nur bis zu einer bestimmten Größe heranwachsen. Das sind dann schon Millionen von Zellen. Allerdings irgendwann haben die innerliegenden Zellen natürlich keinen Kontakt mehr zum Nährmedium. Das heißt, in diesen Bioreaktoren wachsen jetzt ganz viele kleine Aggregate heran. Und am Ende ist eine der Währungen oder eine der Herausforderungen, neben dem Nährmedium das günstig zu machen, diese Bioreaktoren groß zu machen. Und das nennen wir bei uns Bioprocessing. Das ist quasi das dritte Team. Und um da vielleicht auch mal nochmal eine Vorstellung zu sagen, also vor ein bisschen mehr als 3 Jahren waren wir quasi bei 1 Liter Kapazitäten, also 1 Liter, wie heißt es, 1 Liter Nährmedium mit den entsprechenden Zellen. Dann kann man nach, die wachsen halt extrem, also es ist exponentielles Wachstum. Aus 2 Zellen werden 4, aus 4 werden 8 und so weiter. Das ist für Menschen immer meistens schwer vorstellbar, weil das geht dann halt sehr, sehr schnell und sehr effizient. Ja. Dann kann man nach 8, 9 Tagen kann man im zweistelligen Grammbereich, sage ich jetzt mal, ernten. Und wir sind jetzt, ist es uns gelungen, oder wir sind jetzt gerade dabei, auf 1000 Liter zu arbeiten. Ne? Also wir haben jetzt aus einem Liter in 3 Jahren, sage ich jetzt mal, 1000 Liter gemacht, so ungefähr runtergebrochen formuliert. Und dann kann man schon im zweistelligen Kilobereich ernten. Und dieses exponentielle Wachstum wird halt immer grundsätzlich unterschätzt. Aber das ist natürlich am Ende der Schlüssel halt hinterher dazu, das möglichst günstig zu machen und natürlich vor allen Dingen dann die Kapazitäten auszubauen. Und letzter Schritt, Martin, dann bin ich auch durch mit unseren Sachen.
Ja,
also
ja.
Wir können das natürlich dann jetzt nach 8, 9 Tagen ernten und dann haben wir Zellmasse. Also wir haben echte tierische Zellen.
Und es dann bin ich super gespannt, was wird aus der Zellmasse, weil in meinem Kopf oder vor meinem geistigen Auge habe ich auch gerade irgendwie eine Masse.
Ja.
Was passiert mit der?
Ja, also genau. Also erstmal bevor die Frage kommt, ich beantworte sie jetzt schon. Es ist nicht vegan, es sind echte tierische Zellen. Weil die Frage kommt immer grundsätzlich, ob das, was wir machen, vegan ist. Nee, ist es nicht. Es ist ja aus einem tierischen Ursprung und ich glaube, das ist für viele Menschen erstmal schon mal schwer vorstellbar. Also es sind echte tierische Zellen, nur die sind halt nicht im Lachs gewachsen, also in dem Körper des Lachses, sondern außerhalb in einer simulierten Umgebung. Aber der Ursprung ist natürlich der Lachs selber. Und diese Zellen an sich, die haben, wenn man die jetzt, das ist ja kein gewachsenes Gewebe. Das ist ja jetzt, ich habe nur einzelne Zellen. Ich könnte es jetzt auch Zellmasse nennen oder Zellbrei. Also wenn ich die jetzt in die Hand nehme, haben die, sage ich jetzt mal, dann so eine Konsistenz von so einem Ei, klar. Und dementsprechend wäre das jetzt für Lebensmittel natürlich, die würden natürlich schon den Geschmack mitbringen und die Nährwerte mitbringen, aber das am Ende entscheidet bei uns ja nicht nur die Logik, sondern wir wollen natürlich auch am Ende natürlich irgendwie was Leckeres auf dem Teller haben.
Ja.
Mit diesen Zellen, das vielleicht auch nochmal als wichtige Sache, da kann man nicht nur Lebensmittel mitmachen. Also man kann mit diesen Zellen auch andere Sachen mitmachen und da arbeiten wir gerade momentan sehr intensiv dran, weil die Zulassung bei Lebensmitteln in der Europäischen Union leider eine Herausforderung ist. Man kann damit auch in Personal- oder Healthcare-Produkte gehen, weil in diesen Zellen sind natürlich auch die Ingredients oder die Stoffe, die natürlich in den echten Zellen auch sind. Also ich meine, sag ich jetzt mal Kollagen oder sowas, ist vielleicht den Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Also man kann halt auch mit diesen Zellen andere Bereiche oder andere Märkte angehen und dementsprechend auch Tierleitfall produzieren. Aber wenn wir jetzt beim Lebensmittel bleiben, dann arbeiten wir momentan oder dann wäre die Idee, wir haben auch diese Produkte schon vorgestellt, in Hybridprodukte zu gehen. Hybridprodukte sind quasi, so muss man sich das vorstellen, wie jetzt, wenn ich jetzt von größeren Produzenten im Bereich Fischstäbchen, ich sage jetzt mal ein paar Namen, Iglo oder Froster, zum Beispiel deren vegane oder vegetarische Alternativen kaufe, dann haben die zum Beispiel so Sojaprotein oder Kartoffel oder Erbse oder so weiter. Und bei uns nehmen wir quasi diese Masse und packen dazu noch die echten tierischen Zellen. Und die Herausforderung ist es natürlich dann, diese Zellen zu erhöhen, irgendwann vielleicht auch weitere Zellen noch da reinzupacken, sodass man am Ende, gerade im Convenience-Bereich, da verspreche ich mir eigentlich das meiste von, gerade bei diesem Hebel in irgendeiner Weise die größten Durchsetzungsstärken in der Form hat im Markt, dass man dann Fischstäbchen zum Beispiel anbietet, die hybrid sind. Man hat aber gleichzeitig meinetwegen auch im Supermarkt noch die Möglichkeit, aus wildgefangenem Fisch die Fischstäbchen zu essen oder zum Beispiel dann in dem Fall vielleicht auch vegane oder vegetarische Alternativen anbietet. Und am Ende ist es das, glaube ich, wo man dann ein gutes zusätzliches Angebot hat.
Danke dir. Jetzt haben wir den Prozess.
Jetzt haben wir den Rundumschlag.
Jetzt haben wir den Rundumschlag. Ich habe auch ein relativ rundes Bild vor Augen und einige Anschlussfragen.
Wusstest du, dass Moore eine der größten natürlichen Klimaschützer unseres Planeten sind? Zum Schutz der Moore gibt es in den Turmbaumärkten sowie bei Rewe und Penny ausschließlich torffreie Erden mit Torfersatzstoffen aus nachwachsenden Quellen wie zum Beispiel Kompost, Rindenhumus, Holzspänen und Kokosfasern. Gut für deine Pflanzen und zugleich gut fürs Klima. Denn durch Torfverzicht schützen wir die Hochmoore, die durch den Mensch trockengelegt werden, um Torf zum Beispiel für Blumenerde abzubauen. Achte beim Erdenkauf also auf torffreie Alternativen und leiste so einen Beitrag zum Erhalt dieser einzigartigen Lebensräume. Hilfreiche Infos und Tipps zum torffreien Gärtnern, wie dem richtigen Gießen und Düngen, gibt's auf tom.de. Den passenden Link findest du in den Shownotes.
Das Thema Tierleid, weil du auch sagtest, ihr bekommt oft die Nachfragen, naja, ist das vegan? Nein, ist es nicht. Kannst du nochmal erklären, letztlich, wie viel Tierleid verringert ihr denn grob in Prozent? Ihr braucht als Ausgangsbasis, ich sag's jetzt mal wahrscheinlich zu naiv, ihr braucht immer einen Fisch und macht daraus so und so und so viel Zellen. Oder ist das ein ganz falsches Bild?
Nee, also in der Theorie, und aber da muss ich gleich sagen, in der Praxis wird es wahrscheinlich nie so sein, aber in der Theorie haben wir diese, wir haben die Zellen.
Ja.
Und die, da, wir brauchen eigentlich nie wieder zu dem Fisch zurück. Und wenn das Medium komplett auch FBS-frei ist, zum Beispiel, dann haben wir gar kein Tierleid. Außer halt, dass der Ursprungsfisch, der ist gestorben. Jetzt muss ich allerdings fairerweise sagen, wir befinden uns in einem, also alles funktioniert, hatte ich ja eben schon gesagt.
Ja.
Aber erstmal befinden wir uns nach wie vor immer noch im Forschungsbereich und dementsprechend sterben immer noch Tiere dafür. Natürlich bei weitem nicht die Menge, also ein Bruchteil. Das muss man erstmal sagen, bevor so polemisch das in irgendeiner Weise, da gibt es durchaus Leute, die dann in irgendeiner Weise das polemisch so aufziehen. Dementsprechend können wir uns auch bei uns weiter verbessern. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der, auch wenn der hoffentlich jetzt bald irgendwie seinem Ende entgegengeht, der Verbrennermotor, der ist vor, weiß ich nicht, 150 Jahren erfunden worden und nach wie vor kann man den verbessern, weil es halt so ein komplexes System ist. Und bei uns wird das wahrscheinlich auch immer so sein, dass man irgendwann immer noch bessere Zellen findet von Tieren und dass es da bestimmt in dem Bereich Fortschritte gibt. Das heißt, also ich würde jetzt nicht dahingehend sagen, das, was wir 2026 an Zellen gefunden haben, das sind die besten Zellen. Wir werden uns nie in diesem Bereich verbessern. Also dementsprechend, das wird in irgendeiner Weise da keine Forschung mehr geben. Das halte ich erstmal A für den falschen Weg. Das wird auch nie so sein. Also dafür gibt es immer Potenzial, sich zu verbessern. Also deswegen, das Tierleid frei, also das Tierleid sehr, 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 sehr arm. So könnte man es vielleicht nennen.
Ja, danke dir. Und lass mich nochmal nachhören, das hast du einleitend gesagt. Eure Ambition dahinter ist ja letztendlich, weil du auch eben schon sagtest, naja, in den Supermärkten haben wir gerade folgende Situation. Es gibt Fischstäbchen klassisch und es gibt die veganen und teils vegetarischen Alternativen, wo dann eben pflanzliche Proteine drin sind, meist vielleicht noch irgendwas, ein tierisches Eiweiß in irgendeiner Form, Milch oder so ähnlich beigemischt. Was ist eure Ambition? Ist es tatsächlich, Leute abzuholen, die sagen, oh nee, das ist nichts für mich, ich will eigentlich den echten Fisch? Und die bekommt ihr dann auch mit eurem Produkt?
Ja, also das ist natürlich so ein bisschen utopisch gerade in irgendeiner Weise angenommen. Also keiner kann in die Zukunft blicken, aber eins muss man, glaube ich, grundsätzlich sagen, davon nimmt sich ja wahrscheinlich niemand in irgendeiner Form aus oder nur ganz wenige. Also ich selber auf jeden Fall nicht. Am Ende, gerade wenn wir beim Thema Lebensmittel bleiben, ich überzeuge ja nicht die Menschen immer mit reiner Logik. Also wenn es diese reine Logik gäbe, dann würde es nur, sag ich jetzt mal, gesunde Sachen geben. Kein Alkohol, keine Chips in irgendeiner Form. Das funktioniert nicht und so tickt der Mensch ja nicht. Also bei Lebensmitteln geht es ja, oder bei Essen geht es ja grundsätzlich auch um Geschmack, um kulturell oder soziokulturelle Erfahrungen, die man gesammelt hat, um Kulturgüter, die in irgendeiner Weise weitergetragen werden und dementsprechend ist das, was wir erstmal anbieten, erstmal nur ein weiteres Angebot? So würde ich das jetzt erstmal in dem Bereich formulieren. Oder ist die Hoffnung, dass das ein weiteres Angebot ist? Aber gerade speziell bei Sachen, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, bei bestimmten Produkten, da weiß man ja eh nicht mehr, weil die meisten immer irgendwie das gute Tier oder sowas sagen, wo das herkommt. Also ein Fischstäbchen sieht gold aus und ist dann auch noch kantig geschnitten. Das hat mit dem Tier an sich gar nichts mehr zu tun. Und dann ist es auch noch convenience-mäßig hergestellt mit einer Panade außenrum. Der erschließt sich mir nicht in irgendeiner Form, warum man da wildgefangenen Fisch für essen muss, wenn man das auch anderweitig produzieren kann. Andersherum, ja. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie die Forelle Müllerin Art oder irgendwas anderes im Restaurant bestelle, dann will man natürlich vielleicht auch dieses Erlebnis haben und dann geht es auch wirklich nicht nur um den Geschmack, sondern um diesen ganzen Prozess. Wenn man da vielleicht mal einen Vergleich machen kann, ich kann Musik streamen und sage ich jetzt mal Convenience-mäßig das so weghören, aber trotzdem hat sich die Vinylschallplatte nicht aus den Regalen verabschiedet, weil bei besonderen Erlebnissen möchte ich dann vielleicht diese Platte auflegen. Und so ist das vielleicht in dem Bereich dann am Schluss auch.
Danke dir. Ich komme auch nochmal auf das Bild, was du vorher hattest mit dem Verbrennermotor. Das hattest du ja letztlich dann benutzt, um zu sagen, hey, wir wollen die Usain Bolt Zelle finden. Das stärkere Bild für euch wäre doch eigentlich zu sagen, eigentlich geht es uns schon darum, die jetzige Produktion und jetzt inklusive Tierleid, ökologischer Probleme, Überfischung, das, was wir einleitend als Problembeschreibung gemacht haben, ich sag's jetzt mal zugespitzt, abzulösen. Ist das die Ambition? Ist das realistisch?
Also, ja, also
In Bezug auf,
grundsätzlich,
vielleicht in Bezug auf Fischstäbchen. Ich wollte tatsächlich mal auf das eine Produkt verengen. Ja.
also grundsätzlich will ich eh nicht belehrend auftreten. Und ich glaube, wenn jemand sich hier 2026 hinsetzt und meint, er wüsste in irgendeiner Form, wie irgendwie 2040 alles läuft, dann ist das sowieso ein bisschen
Da hast du
Banane.
recht.
Ich will es vielleicht, auch wenn du es aufs Fischstäbchen runterbrechen möchtest, ich will es trotzdem vielleicht nochmal ein bisschen einmal rauszoomen.
Ja.
Also Zellen wachsen zu lassen, egal von welchem Lebewesen. Und egal für welchen Einsatz, ich sprach ja gerade schon, also klar, für Lebensmittel am Schluss, wenn man, wir reden ja, das ist ja auch der mit Abstand größte Markt, aber natürlich kommen Tiere auch in anderen Bereichen zum Einsatz, oder tote Tiere oder das, was wir daraus gewinnen. Also ich sagte ja eben schon Personal Care, Healthcare-Produkte oder wie auch immer. Dass
Ja.
man dafür Zellen wachsen lässt, außerhalb des Tierkörpers, in einer viel effizienteren Umgebung. Das ist für mich eigentlich nur der logische Schritt. Es
Ja.
funktioniert ja auch alles und
Ja.
dementsprechend, also wenn ich jetzt mal beim konkreten Beispiel Lachs bleibe, bis der eine Schlachtreife hat, dauert, glaube ich, circa 2 Jahre. Unsere Zellen, wenn man so einen Bioreaktor wachsen lässt durch das krasse exponentielle Wachstum, kann ich jetzt nach 1 bis 2 Wochen, sagen wir mal 2 Wochen, ernten. Und dann lasse ich auch nur das wachsen, was ich in irgendeiner Weise brauche. Und diese Technologie, gerade da, wo Fische in der Form vielleicht nicht, was ich eben sagte, direkt sichtbar sind, also wie bei der Forelle müllerin Art, sondern der Konsum anderweitig funktioniert, der erschließt sich mir überhaupt nicht, warum wir diese Sache nicht nutzen sollten. Und wenn am Ende wird es eine Frage des Geschmacks und des Preises sein, bezogen auf Lebensmittel, aber auch bei den anderen Produkten, die ich gerade gesagt habe, da wird es am Schluss in der Form dann natürlich auch eine Frage des Preises und vielleicht auch der ethischen Grundvoraussetzungen sein. Und die Möglichkeiten, wenn man es jetzt, wir nennen das zellbasierte Landwirtschaft zum Beispiel oder zelluläre Landwirtschaft im Food-Bereich, aber dass man Zellen, egal in welchem Industriezweig, einsetzt, das wird kommen. Das ist zu
Ja.
gut. Also diese Technologie ist einfach grundsätzlich zu gut. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, es geht, weil du eben schon sagtest, Martin, die Geduld. Also die ist halt die Frage. Manchen geht es nicht schnell genug und manche, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, die haben es anders gelernt, die sind mit der Sache nicht aufgewachsen und dementsprechend haben sie entweder vor solchen Sachen Respekt, vielleicht auch teilweise Ekel in irgendeiner Weise, empfinden die bestimmte Entwicklung in irgendeiner Weise merkwürdig oder fragwürdig. Aber ich will das auch nochmal, vielleicht da nochmal dieses Musikbeispiel nehmen, weil ich das gerade eben ja schon hatte. Also selbst ich bin Jahrgang 84, ich bin aufgewachsen mit sogar noch mit Kassette und dann mit CD. Für mich war es immer klar, bis Ende der 90er Jahre, wenn ich Musik konsumieren möchte, brauche ich eine physische Einheit. Und diese physische Einheit, die musste ich irgendwo reinlegen und dann konnte ich Musik hören oder Hörspiele hören oder wie auch immer. Ich hatte gar nicht die Vorstellung davon, dass man das auch streamen kann und überall meine Riesenplattensammlung oder whatever in irgendeiner Weise online auf einem Handy. Es gab ja noch nicht mal diese Möglichkeiten. Aber dementsprechend war das für alle Leute, die aus diesen Generationen kommen oder die Generation vorher, eigentlich so erlerntes Prinzip. Und genauso ist das ja bei Lebensmitteln oder bei anderen Sachen auch. In irgendeiner Weise wissen oder glauben wir immer, okay, wir brauchen als Ausgangspunkt das tote Tier. Und alle anderen Vorstellungen, dass man aber eigentlich gar nicht an dem Tod an sich von dem Tier interessiert ist. Ich bin an vielen Produkten noch nicht mal an dem interessiert. Wir haben das auch so geistig in irgendeiner Weise weitergeschoben. Wer hat von uns schon mal so ein Tier in irgendeiner Weise getötet und das dann gegessen? Vielleicht beim Angeln noch oder so weiter. Aber
Ja.
das haben wir schon so outgesourced, dass wir eigentlich das auch nur noch uns einreden, dass als Ausgangspunkt dieses tote Tier stehen müsste. Obwohl wir damit mit dem Tod und mit der Zerlegung gar nichts zu tun haben. Das ist vielleicht jetzt bei uns, so sind wir groß geworden, in irgendeiner Weise klar. Bei uns geht es ja eigentlich um den Geschmack, um die Zellen, um den Nährwert in irgendeiner Form.
Definitiv.
Und dementsprechend alles, was nachkommt, nach uns wächst und wahrscheinlich hoffentlich auch für progressive Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die Logik in irgendeiner Weise sich durchsetzt, dass da eine Technologie, wenn die da ist und diese Sachen dann ersetzen kann oder ergänzen oder irgendwelche Möglichkeitsräume eröffnet, in irgendeiner Form das ablöst, das ist für mich nur logisch und das wird dementsprechend kommen. Die Frage ist in diesem Zusammenhang eigentlich nur eine zeitliche Frage, weil ich hatte ja eben schon gesagt, die Kosten, die sind so rapide schon gefallen, die sind zwar immer noch hoch, aber da auch die Analogie zur PV-Technik, da gab es ja dieses berühmte Werbebild irgendwie Anfang der 90er Jahre, dass wir nie mehr als 4% Sonnenenergie in irgendeiner Weise produzieren werden.
Und jetzt, ich glaube, Angela Merkel hat das auch gesagt.
Die hat das auch mal zitiert. Und ich glaube auch, das ist ja rückblickend, das ist ja mal einfach, irgendwelche Witze zu machen.
Das stimmt, das machen wir.
Vielleicht hätte ich in dem Moment das damals gesehen, hätte ich das auch nicht erwartet. Weil das, was in irgendeiner Weise damals quasi State of the Art war, das ist ja mit dem, was wir heute sagen, überhaupt nicht vergleichbar. Und das ist bei uns die Voraussetzung, dass das auch billig wird und dass das großvolumig produziert werden kann. Die sind einfach auch maximal gegeben. Deswegen, das kommt hundertprozentig und diese Einsatzfelder, die sind massiv und groß. Trotzdem ist es, was ich ganz am Anfang schon sagte, nicht die eierlegende Wollmilchsau. Es wird nach wie vor auch noch das Angeln geben. Es wird auch nach wie vor natürlich aufgrund von, auch gerade bei Landtieren, aufgrund von den nicht erschließbaren anderen Möglichkeiten natürlich auch Tiere geben, die wir auch farmen werden und für die wir Ställe haben und die wir dann auch essen werden. Aber es ist ein weiteres Mittel oder eine weitere Lösung oder Idee, dann da dementsprechend dann ein Angebot zu kreieren.
Danke dir. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, die abschließende Frage zu diesem Block. Eine kleine Prognose musst du jetzt schon noch abgeben. Wann rechnet ihr denn damit, dass ihr neben den konventionellen und den pflanzlichen Fischstäbchen im Supermarkt liegt?
Also erstmal, ich sagte ja eben schon, es gibt ja schon andere Startups in der Weise, die auch schon zum Beispiel Zulassungen in Singapur, Israel, Australien, oder auch den USA haben für unterschiedliche Tiere. Es gibt auch sogar das erste Startup.
Kann man die da schon kaufen?
Ja, also es gibt auch das erste Startup, was sogar schon Fisch zugelassen hat. Okay. Allerdings natürlich auf einem niedrigen Skalierungslevel und dann auch nicht direkt im Supermarkt, sondern mehr in Restaurants. Ich muss auch fairerweise sagen, es gab mal so eine Hype-Phase so vor 5, 6 Jahren. Da sind wir momentan gerade nicht. Die Zulassungen hier sind leider alles andere als einfach, sondern immer kompliziert. Das ist zum einen schön, wenn das natürlich um die Sicherheit der Menschen geht und dementsprechend sollen wir auch nichts Ungesundes essen. Andersrum sind es auch oft politische Sachen einfach nur, weil in anderen Ländern funktioniert es ja auch. Da ist auch nichts Schlimmes in irgendeiner Weise bei oder in irgendeiner Weise, ganz im Gegenteil, es ist sogar eher eigentlich gesünder, weil wir ja die Sachen ausschließen können. Und am Ende muss man, natürlich sind wir da ein bisschen auf äußere Faktoren angewiesen, deswegen gehen wir auch momentan erstmal den Gang, dass wir mit unseren Zellen erstmal in den Personal- und Healthcare-Bereich hier in Europa starten, weil unter anderem da der Zugang viel, viel einfacher ist und die Preise andere sind und dementsprechend wir uns auch natürlich davon erhoffen, dass auch da die Investoren oder die Investitionsbereitschaft größer ist und das ist eigentlich auch nur logisch und sag ich jetzt mal, wenn man dieses Feld nicht aktiv betreibt als Investor oder als Leute, die in dem Bereich sich in irgendeiner Weise auskennen, da lässt man definitiv sehr viel Potenzial liegen, weil die Technologie wird kommen, hundertprozentig. Die Frage nach dem, was du jetzt gestellt hast, wann wir die Fischstäbchen in irgendeiner Weise hier haben, da muss man natürlich sagen, wir hätten sie ja schon. Wir haben das Produkt sogar schon mal vorgestellt.
Ja.
Da ist es erstmal A, eine Zulassungsfrage, die haben wir ja nicht. Und B, ist es natürlich am Ende hinterher auch eine Preisfrage. Das ist allerdings, sag ich jetzt mal, nur eine Frage der Zeit. Ich hatte ja eben schon gesagt, wie krass die Kosten runtergegangen sind. Dass dann jetzt irgendein großer Supermarkt das jetzt direkt schon im Tiefkühlregal hat, also das wird in diesem Jahrzehnt nicht mehr passieren.
In diesem Jahrzehnt nicht mehr, okay. Mhm.
Aber dass man in naher Zukunft auch jetzt in ersten Restaurants in Europa irgendwann in der nächsten Zeit dann durchaus mal Produkte da hat, das kommt.
Danke dir. Zum Punkt Lebensmittelsicherheit, da würde es mir quasi meine journalistische Sorgfaltspflicht so ein bisschen gebieten, ein bisschen mehr nachzuhaken, weil du natürlich auch als Vertreter eines Unternehmens sprichst, ne? Aber ich würde sagen, wir sind noch so weit von den Produkten gerade weg. Das ist vielleicht mal ein extra Gespräch oder eine extra Debatte. Und ich möchte dir jetzt auch gar nicht, widersprechen und sagen, ja, Moment mal, was macht ihr eigentlich? Schon klar, dass du sagst, das ist alles sicher und gleichzeitig haben wir da draußen diese, ich nenne mal diese Laborhaltung und was passiert denn da überhaupt? Aber wie gesagt, ich vielleicht machen wir noch mal ein anderes Gespräch dazu.
Vielleicht nur einen ganz kurzen Einschub. Also in der Europäischen Union ist es halt ein doppeltes Zulassungsverfahren.
Ja.
Und dementsprechend ist es halt das eine, dass das sicher sein muss. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber die zweite Zulassung ist halt eine politische Zulassung. Und dann hast du halt Länder in der Europäischen Union, wie zum Beispiel Italien oder so weiter, die Abwehrmechanismen einfach aus politischem Willen.
Ja, ich kenne diese Schmerzen.
Ja, und das ist halt die Problematik.
Ich verstehe das. Aber lass uns mal einen Cut machen. Ich würde noch gerne ein bisschen was über dich erfahren. Wir haben jetzt viel über die Technologie gehört, über euer Produkt. So ein bisschen ist deine Motivation rausgekommen, finde ich, aber nur nicht so richtig. Was treibt denn dich an, das zu machen?
Ja, also erstmal, ich arbeite ja für die Firma, also ich habe die Idee jetzt nicht entwickelt. Ich habe mein persönlicher Hintergrund, ich habe mal Social Entrepreneurship promoviert, also gesellschaftliches Unternehmertum. Und das war mal in irgendeiner Weise sehr fancy. Heute muss man sich ja für Nachhaltigkeit oder Impact-Ideen in irgendeiner Folge schon fast entschuldigen, weil es gerade nicht mehr en vogue ist.
Bei mir nicht.
Ja, ich finde es auch albern. Am Endeffekt, da muss man eigentlich jetzt auch durch dieses Tal des Todes irgendwie durchgehen, aber dass man mit seiner täglichen, sag ich jetzt mal, Leistung, die man in, und der größte Impact wird wahrscheinlich in der beruflichen Aktivität, also auf die Gesellschaft stehend, also da soll jetzt Care-Arbeit oder unbezahlte ehrenamtliche Arbeit nicht in irgendeiner Weise unerwähnt bleiben, aber trotzdem, natürlich klar, mit seinem Job kann man natürlich viel bewegen, wenn man täglich in irgendeiner Weise an was arbeitet, und dass meine Motivation nicht nur das Geld verdienen ist, sondern dass man natürlich auch irgendwie an entscheidenden gesellschaftlichen Hebeln drehen kann, das war mir schon immer wichtig, und am Ende arbeiten wir an dieser Sache. Nichtsdestotrotz, ja, wir sind zwar eine Ausgründung vom Fraunhofer-Institut, aber wir sind natürlich auch ein Unternehmen, was irgendwann auch Geld verdienen möchte und will. Allerdings muss man auch sagen, wir können, wollen und sind kein Greenwashing-Unternehmen. Ne? Also entweder wir lösen das Problem oder man braucht uns nicht. Also weil am Ende ist es jetzt nicht so, dass wir da in irgendeiner Weise was kaschieren wollen, weil unsere einzige Daseinsberechtigung ist, diese Problematik in irgendeiner Weise zu lösen. Und wenn wir das nicht tun, können wir einfach weiter industrielle Fischerei betreiben. Also das heißt, es ist eigentlich, auch wenn keiner von euch in irgendeiner Weise Aktien in unserer Unternehmung hat, aber trotzdem sollte eigentlich diese Technologie oder dass man in irgendeiner Weise da eine Möglichkeit schafft, das sollte durchaus im gesellschaftlichen Interesse liegen. Und dementsprechend ist das meine Motivation, für diese Unternehmung zu arbeiten.
Du sagtest Social Entrepreneurship, das heißt, du hattest schon immer irgendwie das Ziel, mit gesellschaftlichem Mehrwert zu arbeiten. Wie ist das bei dir, wo wir jetzt auch schon gemerkt haben, das Thema ist auch, man braucht einen ziemlich langen Atem. Hast du das Gefühl, der könnte dir auch mal ausgehen? Jetzt mache ich es nochmal platt. Es wäre eigentlich schön, das Fischstäbchen wäre irgendwie in 5 Jahren sicher im Supermarkt nebenan, aber davon kannst du ja gerade nicht ausgehen.
Ja, aber wir werden in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall mit unseren Zellen in den anderen Bereichen aktiv sein. Und da kann man von ausgehen, dass wir im Personal Care und im Healthcare-Bereich auf jeden Fall die ersten Ingredients oder Produkte dann in dem Bereich dann anbieten. Da stehen wir jetzt auch gerade schon in sehr, sehr guten Gesprächen, und dementsprechend ist das natürlich nur der logische Schritt. Ich muss dir allerdings recht geben, natürlich klar, es kann einem, wenn man in so einer Unternehmung arbeitet, auch oftmals nicht schnell genug gehen, und gerade diese politischen Mühlen, in denen man dann arbeitet oder mit denen man dann in irgendeiner Form zu kämpfen hat, die sind natürlich als Startup nicht einfach. Also wir wünschen, wir könnten uns eigentlich einfach nur mit unserer Forschungsarbeit und mit unseren Produkten beschäftigen und müssen allerdings gleichzeitig aber auch noch diese Sache in irgendeiner Weise mitnehmen. Ich muss allerdings auch positiv formulieren, wir befinden uns in Deutschland, in einem Land, was auch parteiübergreifend durchaus motiviert ist in diesem Thema. Zumindest es gibt keine krassen Abwehrmechanismen wie in Ländern, was ich eben schon sagte, Italien oder auch Ungarn. Ich würde mir allerdings auch wünschen, wenn wir noch progressiver in diesem Bereich sind, da gibt es in der Europäischen Union auch gute Beispiele, allen voran sind die Niederlande oder auch die Dänen, die haben Situationen geschaffen, wo auch der Staat viel, viel intensiver finanziell dahinter steht, aber auch mit politischen Entscheidungen, dass man da zum Beispiel so Reallabore hat, wo man auch legale Tastings durchführen kann. Aber da gibt es auch, sage ich jetzt mal, eine deutlich breiter aufgestellte Infrastruktur, und das sind Länder, die sind ja deutlich kleiner als wir. Und wir haben ja in Deutschland richtig, richtig starke Unternehmen, die im Bereich Biotechnologie arbeiten. Also das fände ich natürlich cool, wenn da vielleicht auch gerade mit der finanziellen Power in irgendeiner Weise noch ein bisschen mehr bewegt würde. Und dass es diese finanzielle Power gibt, das liegt ja oftmals dann immer nur an dem politischen Willen. Also wenn ich das Thema Kernfusion, was ich absolut unterstützen möchte, also ich will nicht gegen Kernfusion reden, ganz im Gegenteil. Allerdings ist die natürlich noch sehr weit weg. Und wenn ich sehe, wie viel Geld dann da fließt und wie wenig Geld dann in bestehende Technologie fließt, die es in irgendeiner Weise dann braucht, das ist dann immer ein bisschen merkwürdig. Da könnte man, glaube ich, durchaus mal andere Prioritäten setzen oder zumindest die Prioritäten vielleicht ergänzen.
Du hast vorher schon mal angedeutet, als wir über Veganer und Menschen gesprochen haben, die sich vegetarisch ernähren. Ich meine, du hast was von Anfeindungen gesagt oder erinnere ich mich falsch? Ich wollte da so ein bisschen nachhören. Werdet ihr als Unternehmen, seid ihr da tief in der Debatte ums Tierleid und habt mit unterschiedlichen Fronten zu tun oder seid ihr da gar nicht so tief drin?
Also richtige Anfeindungen bekommen wir eigentlich überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, das Interesse ist eigentlich breit und groß. Ich muss allerdings, also ich suche aber auch aktiv die Sache, ne? Also ich habe mal irgendwann mal so diese Embrace Your Potential Enemy Strategie bei uns in irgendeiner Weise, um halt alle aufzuklären, ne? Also ich meine, am Ende will ich ja, ich betreibe hier keine Religion, also ich muss jetzt nicht in irgendeiner Weise Jünger suchen, die mir folgen. Ich will nur nicht, dass sich Mythen in irgendeiner Weise verfestigen, die nicht stimmen. Und da kann man natürlich gerade, also ich meine, ich hatte es eben ja schon angedeutet, also beim Thema Landwirtschaft gibt es irgendwie von Natur aus, vielleicht auch nachvollziehbar, irgendwelche Abwehrmechanismen und dann werden da falsche Bilder kreiert. Das möchte ich eigentlich grundsätzlich vermeiden. Oder auch mit NGOs, die auch zum Beispiel das Thema Tierleid sich in irgendeiner Weise auf die Fahnen geschrieben hatten, dass dann auch solche Bilder, was ich eben schon mit dem FBS-Serum erzählt hatte, dass sich die da nicht verfestigen, sondern wenn man unsere Technologie kritisiert und oder zumindest fraglich findet oder sowas, dann meinetwegen auf der Ebene, die auch dann der Wahrheit spricht, man muss es ja auch nicht in irgendeiner Weise folgen, aber wenn sich dann halt so Sachen verfestigen, dann habe ich natürlich ein Problem mit, aber das sehe ich momentan in Deutschland nicht. In anderen Ländern sieht das halt anders aus. Was ich mir allerdings mal wünschen würde, also das Medien oder mediale Interesse an dieser Sache ist schon sehr groß.
Ja.
Das freut uns und wir sind auch auf sehr vielen Bühnen. Wir sagen eigentlich auch in der Regel nie nein. Also dementsprechend, ich bin auch gerne auf breiten Bühnen. Also ob das jetzt gesellschaftliche Debatten sind, die man führt oder natürlich auf einer wissenschaftlichen Bühne oder auch auf einer Bühne, wo es ums Thema Food oder meinetwegen um Ingredients for Health oder Personal Care Produkte geht. Also da wollen wir natürlich aufklären, weil da wirklich noch viel Aufklärungsarbeit ist. Was ich bisher noch nicht geschafft habe oder bisher noch nie in irgendeiner Weise Thema war, ist, dass man das Ganze mal philosophisch betrachtet. Weil irgendwie schwingt das Ganze ja irgendwie so ein bisschen mit. Wir würden ja wahrscheinlich dieses Gespräch nicht führen, wenn wir irgendwie uns mit Tomatenzellen beschäftigen, sondern weil wir uns mit einem Tier beschäftigen, was wir letztendlich als Zellen wachsen lassen, gibt es eigentlich dieses dieses überproportional große Interesse an dieser Technologie, die wir machen. Und dahinter schwingt ja, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, okay, geht der Mensch da vielleicht nicht einen Schritt zu weit oder spürt man da in irgendeiner Weise Gott? Ab wann beginnt Leben oder in irgendeiner Form? Ich möchte das gar nicht bewerten, weil mir fehlt der philosophische Background. Ich fände es nur spannend, wenn das diesbezüglich mal untersucht oder betrachtet oder beleuchtet oder auch diskutiert wird. Ich bin da gern dabei mitzumachen, in irgendeiner Form meinen Beitrag zu leisten, weil ich glaube, das ist eigentlich im Kern runterreduziert, dann die Debatte, die man führen muss, weil sonst wäre das Interesse wahrscheinlich gar nicht so breit. Bisher hat sich aber noch nie jemand in diesem Bereich dann da aus dem Fenster gewagt.
Ja, das ist ja letztlich dann die ethische Debatte und ich sag mal rund ums Klonen war und ist die ja sehr groß. Jetzt sind wir technologisch wahrscheinlich in einem ziemlich anderen Bereich, aber das ist für Nicht-Naturwissenschaftler wie mich jetzt wieder schwer zu sagen.
Aber am Ende ist es ja genau das, weil die Leute haben, wenn man jetzt mal so eine Straßenumfrage macht, wie würdet ihr das essen? Da geistern, glaube ich, ganz viele Fragezeichen und ganz viele Abwehrmechanismen sofort rum, weil die normale Antwort wäre jetzt, wenn man rein die Fakten und die reine Logik in irgendeiner Weise angeht, warum soll ich ein Tier töten, wenn ich das Tier auch in irgendeiner Weise ohne Tierleid essen kann? Warum soll ich das essen, wenn das Mikroplastik enthält und das andere hat gar kein Mikroplastik, wenn es gleich schmeckt? Vielleicht sind die Nährwerte sogar noch in irgendeiner Weise besser. Die logische Antwort und jeder Hörer müsste eigentlich sagen, ja, das ist es, klar. Das mache ich.
Und weil du gerade sagtest, Gott spielen, wenn man derartig in die andere Richtung blickt und sagt, naja, was tun wir denn hier mit diesen Planeten und den Lebewesen, weil wir sie ganz gern essen? Das hat ja auch was von Gott spielen. Zumindest ein bisschen was Unmenschliches.
Ja, Absolut. Ich muss auch wirklich sagen, die Vorstellungen sind auch oftmals irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil wenn man wirklich solche Straßenumfragen macht, je jünger die Leute sind in der Regel, umso begeisterter sind die eigentlich von der Technologie. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, ist das Bild breit? Ich meine, diese Fragen sind immer so ein bisschen schwierig zu stellen, weil wir haben das Essen nicht direkt vor der Tür oder auf dem Teller, aber trotzdem ist eigentlich in der Regel positives Feedback. Es gibt aber durchaus Leute, die sagen, ekelhaft, das würde ich auf keinen Fall essen oder das würde ich auf keinen Fall probieren. Dabei sind das meistens natürlich Leute, die sich auch grundsätzlich, jetzt sage ich jetzt mal von dem Thema Tiere töten, ja auch komplett in irgendeiner Weise abgetrennt haben. Also wie jetzt in irgendeiner Form Fische, was ich eben schon sagte, oder in irgendeiner Form gehalten oder gezüchtet werden, das will ja auch niemand sehen. Und da, ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Text-Bild-Schere, hätte ich schon fast gesagt. In dem Fall habe ich keinen Text und kein Bild. Aber es gibt einfach so eine Schere im Kopf, die einfach in irgendeiner Weise Sachen nicht ordentlich zuordnen kann für den Menschen. Und dann steigt man, glaube ich, auch so ein bisschen aus, weil es halt auch in jenseits unserer Vorstellungskraft ist. Und diese Technologie in irgendeiner Weise zu erläutern, deswegen bin ich dir auch dankbar, eingeladen worden zu sein, das ist eigentlich immer nur hilfreich, weil erst wenn man es mal versteht hat.
Ja.
Und alle Leute, die das hören, sind auch kleine Botschafterinnen und Botschafter, die diese Technologie jetzt zumindest mal erklärend in die Welt tragen können. Ob sie sie gut finden oder nicht, kann ja noch auf einem anderen Blatt stehen, aber so funktioniert es halt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was viele Leute dann in irgendeiner Form durch Google-Bilder suchen oder durch Wordings, die merkwürdige Sachen in irgendeiner Weise unterstützen, dann im Kopf haben.
Jetzt haben wir schon vieles besprochen, was gesellschaftlich, wirtschaftlich, auch politisch passieren kann und muss für und bezüglich eurer Technologie. Lass mich dir noch eine Frage stellen, die ich auch immer gerne stelle, wenn sie irgendwie passt. Und zwar, naja, euer Produkt müssen die Leute noch ein bisschen warten. Was rätst du denn heute Leute, die gerne Fisch essen und sagen, so richtig wohl fühle ich mich aber nicht?
Boah.
Was sagst du denn? Was ist der Top-Verbrauchertipp?
Ja, da habe ich leider keinen. Also da muss ich wirklich sagen, da kenne ich mich zu sehr, zu wenig aus. Auch da gibt es ja auch durchaus immer, also wenn man, ich würde mich immer, weil ich auch mich durchaus mal mit denen austausche, mit Foodwatch in irgendeiner Weise oder an deren Vorgaben orientieren, aber ich habe leider da keinen Verbrauchertipp. Ich esse zwar Fisch, auch gerne, aber unregelmäßig, so dass ich da in irgendeiner Weise den Top-Verbrauchertipp in irgendeiner Weise habe. Das wäre, glaube ich, falsch.
Das macht gar nichts. Ich kenne die Leute von Foodwatch auch ganz gut. Schöne Grüße. Ich weiß, dass der eine oder andere uns gerne zuhört. Und ansonsten verweise ich auch einfach zu uns auf die Seite. Ich verlinke ein bisschen was in die Shownotes.
Ja.
Cornelius, dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage. Ich finde, wir haben echt über eine ziemlich spannende Transformation gesprochen, die bei euch durch eure Technologie innerhalb des Ernährungssystems gerade stattfindet. Ich fand deine Denkanstöße sehr spannend. Die Abschlussfrage ist auch meine neue Standardfrage. Ich bin super gespannt, wie du darauf antwortest. Und zwar, okay, wenn du eine Nachricht an alle Menschen in Deutschland schicken könntest, jetzt ganz egal, ob das jetzt zu deinem Thema passt oder nicht oder zu deinem Thema gehört, was würdest du ihnen mitgeben?
Ja, irgendwie, ich glaube, positiveres Mindset wäre, glaube ich, für alle, glaube ich, mal grundsätzlich mal nicht verkehrt.
Danke dir. Hat super Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch.
Jo, danke auch für die Einladung.
Der Utopia Podcast.